fortsetzen und stehen auf zum Gebet. Vater, wir danken dir, dass wir über diese praktischen Dinge nachdenken dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir biblische Prinzipien anwenden. Gib uns Gelingen auch heute Abend jetzt beim Hören, beim Reden und hilf uns umzusetzen. Amen. Amen. Zum Thema Kommunikation muss ich noch zwei Folien zeigen, bevor ich fortsetze mit dem nächsten Thema. Und zwar zum Teil, ja, ich habe hier noch 7 oder 6 Grundregeln. Beim Reden miteinander muss man diszipliniert sein. Man muss sachlich auf die Argumente des anderen eingehen. Das habe ich schon vorher erwähnt. Wenn Erregung da ist oder Aufregung, dann ist der Mann dafür zuständig, dass die Aufregung abgebaut wird. Dass man nicht ein negatives Beispiel ist wie Jakob, der seinen Kindern gezeigt hat, wie man zornig redet. Im 1. Mose 31. Und es ist kein Wunder, dass seine Kinder dann es auch so gemacht haben. Voller Aufregung hat er mit Laban gesprochen, dort in diesem Kapitel, was er nicht hätte tun sollen. Seine Kinder haben alle brav gelernt an dem Tag. Sie haben es alle mitgehört. Grundsätzlich gilt für das Reden, unser Reden soll gelinde sein. An mehreren Stellen werden wir in der Schrift dazu aufgefordert, die Zunge der Weisen bringt Besänftigung. Sprüche 12, Vers 18, Sprüche 15, Vers 1, eine gelinde Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Sprüche 25, 15, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Beim Gespräch ist es wichtig, dass man ohne Sarkasmus, Ironie und Witz vorgeht. Albernes Gerede ist nicht unsere Sache, sagt der Apostel Paulus, Epheser 5, Vers 4. Das ist unangebracht. Kein faules Wort, also das nicht stinkt aus unserem Munde durch Worte, sondern eines, das gut ist zur Erbauung, dem Bedürfnis entsprechend. Das muss man auch bei Meinungsverschiedenheiten bedenken. Es muss immer erbauend sein, das heißt zur Wahrheit hinführen, zu Christus hin. Und wir müssen biblische Prinzipien anwenden. Weiter, nicht zänkisch sein, werden wir aufgefordert in 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht, ein Leibeigener des Herrn soll nicht zanken. Es ist ein Unterschied zwischen Zanken und Argumente bringen. Man kann zanken, Wortgezänk führen und man kann Argumente von Gott her, von der Bibel oder auch sonstige logische Argumente bringen in Ruhe und Sachlichkeit. Sprüche 20, Vers 3, die Ehre ist es dem Manne, einem Streit fern zu bleiben, ein Narr bricht ihn los. Wenn man merkt, die Gewitterwolken sind schwarz und es kracht gleich, dann ist vielleicht besser, dass man sagt, weißt du was, ich denke, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Oder in einem Kreis von Leuten. Das passt jetzt nicht. Unter anderen Umständen kann man dann mit ganz anderer Art und Weise an die Sache rangehen. Fünftens, nicht verallgemeinern. Im Englischen gibt es einen schönen Spruch, der sagt, better understate than overstate. Also lieber untertreiben, sagen wir, als übertreiben. Ja? Sagen Sie nicht, du hörst ja nie zu. Das ist übertrieben. Es gibt Zeiten, wo der andere doch zuhört. Ja? Wenn es vielleicht auch selten ist. Aber das nie ist nicht am Platz. Wörter wie immer und ständig sind hier gefährlich. Ja. Besser, wenn man sagt, ich habe schon erlebt, manchmal hast du nicht zugehört. Stimmt mit der Realität überein. Ja. Du sitzt immer vor dem Computer. Nein, manchmal esse ich auch dazwischen noch etwas oder Sonstiges. Ja. Aber oft, ja, wenn dann derjenige sagt, ja, also denkst du nicht, dass du ein bisschen zu viel Zeit mit dem Computer verbringst? Ist ganz anders, ja, kommt ganz anders hinüber. Zuerst Positives. Der Herr Jesus sagt, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Ausdauer und so weiter und dass du die Bösen ertragen kannst und so weiter. Da gibt er ganz viele positive Dinge, 7 Dinge. Und dann sagt er, aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann bringt er wieder was Positives. Der sandwicht das Negative sandwicht er in vielen positiven Dingen. Alles, was wir tun, alles sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun und zur Ehre Gottes. Steht in Kolosser 3, Vers 17 und in 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Auch Meinungsverschiedenheiten austragen, wenn man sie überhaupt austragen soll. Aber es ist wichtig, dass man richtig herangeht, wie ich vorher schon gesagt habe. Im Namen des Herrn Jesus heißt, als solche, die so handeln, die im Auftrag Jesu Christi dastehen. Das, was sie hier tun, tun wir im Auftrag Jesu Christi. Als hätte er uns geschickt. Das ist im Namen des Herrn. Das ist im Einklang mit seinem Willen. Und zur Ehre Gottes. Auch unsere Reden, unsere Diskutieren, alles muss zur Ehre Gottes sein. Manchmal ist es besser, nicht zu diskutieren. Wenn man weiß, jetzt würde man ins Sündigen kommen. Dann ein anderes Mal. Ein weiterer Bereich ist die Sexualität. Da kann es sehr viele Probleme geben. Tatsache ist, wenn es Probleme gibt, dann ist das ein großes Problem. Und wenn dieses Thema Sexualität gut läuft, dann ist es gar nicht so wichtig. Dann kommt es nicht so zum Tragen. Dann ist es nur ein kleiner Bereich der Ehe. Aber wenn hier nicht Richtiges geschieht, gemacht wird, ja, dann kann es ein ganz, ganz großes Problem werden. Die eheliche geschlechtliche Verbindung ist nach der Bibel Gott gegeben und Gott gewollt. Nach 1. Mose 1. Es ist nicht gut, dass der Adam allein sei. Gott hat ihm die Eva geschaffen. Sie ist rein. Das eheliche Bett ist rein. Ist und sei rein. Im Griechischen steht in Hebräer 13, Vers 4. Das eheliche Bett ist rein. Da steht gar kein Verb. Ist oder sei. Beides ist richtig. Es ist etwas Reines. Ja? Da ist nicht so, dass Gott wegschauen muss. Nein. Eheliche Verbindung ist Schöpfungsauftrag. Schöpfungsauftrag, weil es unter anderem dazu dient, dass die Bevölkerung sich vermehrt. Und diese Kinder sollen für Christus erzogen werden. Viertens ist zur Gemeinschaft gegeben. Gemeinschaft ist geschlechtliche Verbindung ist eine Form von Gemeinschaft zwischen Ehemann und Ehefrau. Ist zur Freude gegeben. Fünftens gibt es einige Stellen in der Bibel, auch das Hohelied der Liebe, das von Juden erst ab 30 Jahren gelesen werden durfte, habe ich gelesen. Im Spätjudentum hat man eine Regel gehabt, erst über 30-Jährige dürfen dieses Buch lesen. Es ist ein Liebeslied über die geschlechtliche Verbindung zwischen Salomo und dieser Braut. Sechstens ist für den Partner in erster Linie. Das ist das Geheimnis der geschlechtlichen Verbindung, dass es in erster Linie um den anderen geht. Es geht also darum, Freude zu geben, zu schenken und nicht einfach sich irgendwas zu holen. Ein wichtiger Punkt, das hat Gott so hineingelegt. Und siebtens ist die geschlechtliche Verbindung ist ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es ist ein Abbild des Urbildes. Das heißt, wir haben es mit etwas sehr Schönem zu tun, auch wenn die Welt leider und der Teufel viel Schlimmes daraus gemacht haben, weil es auf die falsche Richtung gezogen wurde und pervertiert wurde. Aus 1. Korinther 7 kann man einige Lektionen lernen. In 1. Korinther 7 Ich habe nicht die Zeit, dass wir jeden Vers jetzt gründlich da durchgehen, aber ein paar Dinge. Die geschlechtliche Verbindung ist ein Schutz vor Unzucht und Ehebruch. Es heißt hier, wegen der Unzucht habe jeder seinen eigenen, jede den eigenen Mann und jeder seine die eigene Frau. 1. Korinther 7, Vers 1 und 2. Beide brauchen sie. Es ist nicht so, dass man sagt, die Männer brauchen das und die Frauen brauchen das nicht. Nun, die Frau und Mann sind anders gebaut. Das stimmt. Und es ist, das können die Frauen manchmal nicht verstehen. Da müssen die Frauen die Männer lernen zu verstehen, dass Gott es so gemacht hat, dass die Initiative vom Mann ausgeht. Und das verstehen die Frauen nicht und deuten das dann falsch. Darf aber nicht gemacht werden. Das gehört zur Schöpfung. Das hat Gott so angeordnet. Ja. Das heißt nicht, dass der Mann ein Spielball seiner Launen und Lüste ist. Das ist er nicht. Er kann auch seine Launen und Lüste zurückhalten. Aber, und seine Wünsche und Triebe. Aber die Frau muss wissen, dass der Mann hier initiativ gelagert ist und sie ist respondiv, also antwortend gelagert. Das heißt, sie antwortet auf eine Werbung. Der Mann aber wirbt. Dann darf die Frau nicht sagen, der ist da komisch und süchtig und was weiß ich alles. Ja? Nein, gar nicht. Das ist, weil er ein Mann ist. Deshalb ist das so. Das muss hier die Frau lernen. Gott verbietet die Entziehung. Das heißt nicht, dass man sich gegenseitig Rechte holt. Es gibt keine Rechte in der Ehe. Es gibt in der Ehe nur Pflichten. Aber es ist eine Liebes, es sind Liebespflicht. Die Ehe funktioniert dort, wo sie aus Liebe gelebt wird. Und auch die geschlechtliche Verbindung kann nur aus der Liebe heraus wirklich erfüllend sein. Sonst wird es alles schwierig. Gott verbietet die Entziehung, weil er weiß, hier sind Gefahren. Ja? Entziehet einander nicht, steht dann in diesen Versen. Entziehet einander nicht. Enthaltsamkeit gibt es aber innerhalb der Ehe in bestimmten Fällen. Er sagt hier in 1. Korinther 7, Vers 5, entzieht einander nicht außer nach Übereinkunft, also wo beide sich abgesprochen haben. Für eine bestimmte Zeit, also die Zeit ist begrenzt, damit ihr Muße zum Fasten und zum Beten habt und wieder zusammenkommt, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Nun, das ist kein gutes Zeugnis für die Korinther. Man muss nicht denken, jeder Mensch sei einfach ein unenthaltsamer Mensch. Nein, aber Paulus ist hier sehr realistisch, geht hier sehr realistisch mit den Korinthern vor. Korinther ist sowieso, die Korinther, in Korinth war sowieso die Geschlechtlichkeit ein wichtiges Thema, auch bei den Heiden. Und korinthisch sein bedeutete unzüchtig sein. Das war so ein Sprichwort damals. Aber für die Ehe der Christen bedeutet das jedenfalls mit Enthaltsamkeit in bestimmten Fällen, mit Einwilligung, eine begrenzte Zeit und für geistliche Zwecke. Zum Beispiel für Gebet und Fasten. Natürlich gibt es auch Situationen, wo der Ehegatte krank ist oder sogar es ihm unmöglich wird, dann ist das eine schwere Schule für den anderen Ehegatten, aber dazu muss man vom Herrn her annehmen. Es ist ja nicht so, dass es so ist, dass jeder Mensch es einfach braucht. Nein. Essen muss man. Geschlechtliche Verbindung muss man nicht haben. Zum Schluss noch, die eheliche geschlechtliche Gemeinschaft ist eine Form von Kommunikation. Ist eine Form von Kommunikation. Das bedeutet, es ist ein Ausdruck der Kommunikation, die ohnehin schon besteht. Wenn es die aber nicht gibt, dann wird das andere auch nicht gehen. Ja. Wenn die Gemeinschaft ohnehin schon gestört ist zwischen beiden, dann wird das nicht durch geschlechtliche Gemeinschaft kompensiert. Das geht nicht. Das gehört, das spielt zusammen. Es ist eine Harmonie. So ist also die geschlechtliche Gemeinschaft vor allem ein Geben und nicht ein Nehmen. Es ist ein Lernen, man betet gemeinsam, man spricht miteinander. Das braucht auch Sprechen. Positiv. Und man macht keine negativen Bemerkungen. Da könnte man sehr viel zerstören. Gerade was den Körper betrifft. Frauen sind sehr anfällig auf negative Bemerkungen über den Körper. Und vom eigenen Ehemann so eine zu hören, das ist nicht schön. Und kann sehr belasten. Das dürfen wir nicht tun. Ja? Geschlechtliche Liebe ist Konzentration auf die Freude des anderen. Braucht Vorbereitung. Das verstehen die Männer oft nicht. Wieso braucht das Vorbereitung? Der Mann ist wie ein Schreibtisch. Der lebt aus Schublade. Das ist, der ist wie ein Schreibtisch, der lauter Schubladen hat. Schublade auf, Schublade zu. Ja? Die Frau ist wie ein Schrank. Da ist entweder alles offen oder es ist alles zu. Das ist das Wesen der Frau. Die Frau ist anders. Wenn eine Frau sich öffnet, ist sie ganz offen. Sie soll das aber nicht jemanden, sie soll sich nicht öffnen jemandem gegenüber, der das nicht würdig ist. Ja? Gerade bevor man verheiratet ist, da kommt einer und meint, die Frau müsse sich gleich öffnen. Das wird sie nicht tun. Erst wenn sie weiß, der ist jetzt bereit, mich zu heiraten. Der ist bereit, der ist sicher, der weiß es. Und ich bin jetzt auch sicher. Dann kann sie sich öffnen. Ich meine jetzt ihre Seele öffnen. Und dann kann sie auch dann auch auf diesem Gebiet sich öffnen. Braucht Vorbereitung. Der Mann ist da anders. Das liegt im Wesen des Mannes. Das versteht die Frau dann wieder nicht. Aber das muss auch sie lernen. Der Mann ist hier, der hat gewisse Gebiete und er kann das eine abschalten und das andere aufschalten. Die Frau geht, das geht nicht bei der Frau. Das ist ein Ganzes. Da hängt alles mit drinnen. Ja? Beim Mann ist es ganz anders. Braucht Zeit und Wärme. Und darf nicht missbraucht werden. Als Lohn oder Strafe oder als Forderung. Dass die Frau das als Waffe nimmt oder als Druckmittel und der Mann als Forderung, dann wird das alles sehr, sehr mühsam. Und dann gibt es die Probleme. Und da muss man lernen, wieder auf den biblischen Boden zu kommen. Und der einzige Weg ist Buße tun. Buße tun über unser böses Wesen. Dann kann der Herr wieder es schenken, dass man sich in Harmonie begegnet. Über die Finanzen haben wir einen eigenen Abend über, also eine Hälfte des Abends über das Geld, das spare ich mir. Da gibt es natürlich auch immer wieder Probleme in Ehen. Weil man nicht richtig mit dem Geld umgeht. Das verschieben wir auf den, ich glaube, es ist Samstag. Ja. Dann Verwandtschaft, das heißt vor allem Schwiegereltern. Schwiegereltern kann zu einem empfindlichen Problem werden. Die Schrift sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das heißt, der Mann verlässt das Elternhaus. Und holt sich seine Frau in sein Haus, das er neu gebaut hat. Dass die Frau es verlässt, ist ja klar. Die holt er sie ja zu sich. Aber dass es der Mann verlässt, könnte ja nicht klar sein. Deshalb sagt Gott es ganz sicher. Der Mann verlässt auch das Elternhaus. Ich meine, es gibt Leute, die wohnen oben in der ersten Stock und haben auch das Elternhaus verlassen, weil die Eltern sich nicht einmischen. Das kann gut gehen, weil die Eltern sich eben nicht einmischen. Ja, kein Problem. Aber es muss ein innerliches Verlassen sein. Und man bleibt nicht in der gleichen Wohnung. Da ist es wichtig, dass der Sohn oder die Tochter den Eltern beibringt, sie dürfen sich nicht einmischen. In die junge Ehe dürfen sich Schwiegereltern nicht einmischen. Das müssen die lernen. Jetzt haben sie die losgelassen und jetzt müssen sie ganz loslassen. Es ist eine neue Einheit entstanden und diese neue Einheit, dieses Ehepaar ist wichtiger als die Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern-Kind-Beziehung bekommt jetzt eine andere Note. Das wird jetzt wie ein Besuch. Ja? Das ist kein Zuhause mehr. Das ist jetzt ein Besuch bei den Eltern. Und die Eltern besuchen die Kinder. Die haben keine Rechte über die Tochter oder über den Sohn. Also da hier ist die Tochter gefragt, den Eltern zu sagen, und der Sohn gefragt, seinen Eltern zu sagen, ihr dürft euch nicht einmischen. Ich kenne einen Fall, da war es ganz schwierig in der ersten Zeit. Das war der Vater der Braut. Der hat sich dermaßen eingemischt. Dann haben das junge Ehepaar hat miteinander gesprochen. Und dann hat der Mann zu seiner Frau gesagt, was machen wir? Und die Frau hat dann gesagt, ich rede jetzt mit den Eltern. Dann haben sie ein klares Wort gesagt. Die Tochter hat dem Vater gesagt, Vater, wir sind eine eigene Familie und wir wollen nicht, dass du dich in unsere Familie einmischst. Der Vater hat die Botschaft verstanden und es ging gut. War ein bisschen am Anfang schwierig für ihn, aber er hat es dann verstanden. Das ist sehr gut, dass die Tochter hier genau richtig gehandelt hat. Jetzt haben sie keine Probleme. Die Eltern ehren, ja, auf alle Fälle. Die Eltern sind zu ehren. Deshalb darf man nicht über jemandes Verwandte negativ reden. Auch der Schwiegersohn darf nicht über die Schwiegereltern negativ sprechen. Graues Haar ist eine prachtvolle Krone. Auf dem Wege der Gerechtigkeit wird sie gefunden. Das graue Haar grundsätzlich wird geehrt, das heißt die alten Leute. Später kann man die Eltern versorgen, das ist kein Problem. Später kann man die Eltern wieder aufnehmen. Da ist es wichtig, da brauchen sie Hilfe, sind dann nicht versorgt und dann bekommen die Eltern jetzt das zurück, was sie den Kindern gegeben haben, als sie klein waren. Soweit über Verwandtschaft. Also übrigens, für ledige Leute. Ich habe immer wieder festgestellt, es ist ganz wichtig, dass bevor man heiratet, muss man sich mit den Schwiegereltern, zukünftigen Schwiegereltern gut stellen. Es gibt kein besseres Mittel, als wenn der Bräutigam, also der Mann, der wirbt um die Frau, dass der zuerst zu den Eltern geht. Wie man das immer gemacht hat, heutzutage nicht mehr. Heute leben wir in einer anderen Zeit, sag mal, und heute machen wir alles anders. Ja, wir machen alles anders und wir holen uns die Probleme dazu rein. Würden wir auf die Bibel horchen, dann würde der junge Mann, der sich für ein Mädchen interessiert, zu den Eltern gehen und die Eltern fragen. Und stellen Sie sich mal vor, die fallen fast in Ohnmacht. Was? Der junge Mann fragt uns um die Tochter. Damit hat er schon einen Stern in den Schwiegereltern gewonnen. Ja? Und die Beziehung wird gut sein. Nicht nur deshalb fragt man. Es ist auch so, dass die Eltern für die Tochter verantwortlich sind. Natürlich, wenn die Tochter schon selbstständig und nicht mehr im Haus wohnt und überhaupt nichts mehr mit den Eltern zu tun hat, dann gibt es natürlich auch andere Situationen. Das kann sein. Aber normalerweise ist das der Weg. Und ich habe einen biblischen Beleg aus 1. Korinther 7, Vers 35, glaube ich. 1. Korinther 7, leider wird hier auch in den Übersetzungen alles, was da tut man gern was anderes übersetzen, als was im Text steht. Vers 36. Wenn jemand meint, er handle ungeziemend an seiner Jungfrau, wenn sie über die Reife hinauskommt und es so geschehen muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sollen sie heiraten. Aber der im Herzen feststeht und keine Notwendigkeit hat, aber Vollmacht über den eigenen Willen und dieses in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau so zu behalten, also zu Hause zu behalten, der tut wohl. Somit tut auch der wohl, der sie zur Ehe gibt, aber der sie nicht zur Ehe gibt, tut besser. Also um wen geht's denn? Um den Vater. In die Ehe geben tut der Vater. Nun wird in manchen Übersetzungen das verneint und dann schreiben sie statt Jungfrau, Jungfrauschaft, was nicht im Text steht, was ganz über das Griechische hinausgeht, dort steht, es ist seine Jungfrau, sein Mädchen, würden wir sagen. Da ist einer, der hat sein Mädchen und er entscheidet über sein Mädchen. Der Vater hat die Verantwortung über seine Jungfrau, über sein Mädchen. Und er gibt in die Ehe oder er gibt nicht in die Ehe. Und wenn da ein junger Mann kommt, und er dem sagt, schlag dir das Mädel aus dem Kopf, dann weiß der junge Mann auch schon, dann braucht er gar nicht mehr mit ihr zu reden. Ja? Und sie ist schon geschützt. Dann gibt es auch kein Problem. Die haben noch nicht geredet. Die hatten mit dem Mädchen noch nicht geredet. Ja? Dann ist das Mädchen gar nicht betroffen. Kann er ihr ganz normal begegnen. Sie weiß es gar nicht. Er hat nur mit dem Vater gesprochen und er hat gesagt, nein. Wird heute nicht geachtet, ich weiß. Das rächt sich aber. Also gehen wir zurück zur Schrift, machen wir es, wie es die Schrift sagt, dann wird die Sache schön und einfach. Kindererziehung, ein paar wichtige Gedanken. Wenn es Probleme gibt, dann oft auch auf diesem Gebiet, Kindererziehung. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und das erste Kind, das auf dieser Welt geboren wurde, hieß Gewinn. Kinder sind ein Gewinn. Wer war das erste Kind, das geboren wurde? Kein. Kein heißt Gewinn. Kinder sind ein Gewinn. Was ist eine christliche Familie? Eine christliche Familie ist etwas, wo Gott zuerst steht. Es ist eine Einheit, wo Gott an erster Stelle steht. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Er ist ja für uns, der alles für uns hingegeben, der seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Wie sollte uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und Gott ist für uns. Wer sollte gegen uns sein? Und die Reihenfolge in den Prioritäten geht so, Geschwister. Erstens Gott, zweitens Dienst. Und wem dienen wir? Erstens der Frau, zweitens der Familie, drittens dem restlichen Volk Gottes und viertens der Welt. Das sind die Prioritäten. Nicht, wie ich schon gehört habe, erstens die Gemeinde und dann die Frau. Erstens Gott und dann der Dienst. Und der Dienst beginnt mit der Frau, geht dann zu den Kindern, Familie, gehört auch die Eltern dann dazu, und dann auch noch das restliche Volk Gottes ist die Gemeinde. An dritter Stelle erst kommt die Gemeinde und an vierter Stelle die Welt. Nur so kann es funktionieren. Denn wenn die Familie nicht in Ordnung ist, wie will ich der Gemeinde dienen? Kann ich es gerade vergessen? Der Ehemann, was ist eine christliche Familie? Der Ehemann hat die volle Verantwortung für alles, was in der Familie geschieht. Er tut seinen Dienst ganz und er tut seinen Dienst gerne. Das ist eine christliche Familie. Er trägt die volle Verantwortung für alles. Die Ehefrau ist auf den Mann hin ausgerichtet. Sie ist seine Gehilfin und sie ist zu Hause. Haben Sie richtig gelesen? Sie ist zu Hause. Auch da tut man heute, das achtet man heute genauso nicht und sagt, nein, ich bleibe nicht zu Hause. Die Kinder können ja in die Kinderhütte oder irgendwohin abgegeben werden. Ich gehe arbeiten. Das rächt sich. Das rächt sich alles. Negativ. Die Frau ist zu Hause. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Frau und der Mann das besprechen und die Frau möchte dann arbeiten gehen, ist ja kein Problem. Aber die Kinder, solange die Kinder da sind, ist die Frau zu Hause. Viertens, das ist biblisch, ich könnte das jetzt untermauern, sie ist eine Hüterin des Hauses, 1. Timotheus 5, Titus 2. Sie kennen die Stellen. Ich denke, ich brauche das nicht. 1. Timotheus 5, Vers 14. Viertens, Eltern sind Erzieher, Lehrer und Hirten. Sie sind die Hirten der Herzen dieser Kinder. Darüber spreche ich gleich noch. Sie sind die Erzieher und die Lehrer. Was ist das Ziel? Selbstständige Kinder, die auf eigenen Beinen stehen, die Gott wohlgefällig sind, ihm dienen, und ihn anbeten. Das ist unser Ziel. Ich weiß, wir können das nicht machen. Und es gibt noch viele andere Erzieher heute und Einflüsse, die uns die Kinder zum Teil wegnehmen. Da muss man sie schützen und das ist ein Kampf. Deshalb ist Erziehung heute oder Kindererziehung, Kinder großzuziehen, ist heute eine große, große Arbeit. Aber auch eine schöne Arbeit. Wie wird es erreicht, das Ziel? Nun, durch Information aus dem Wort Gottes, durch die Wahrheit. Das Wort Gottes, aus dem entsteht alles. Im Anfang war das Wort und alles ist durch das Wort geworden. Auch die gute Ehe entsteht aus dem Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und dieses Wort soll den Kindern schon vorgelesen werden. Er sagt, du sollst davon reden, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, wenn du sitzt, zu Tische sitzt, das Wort Gottes soll ein großes, großes Thema sein. Sodass die Kinder von klein auf mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, dass es ganz normal ist, dass man über das Wort Gottes redet. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinem Wort? Das Ziel wird erreicht durch das Vorbild der Eltern. Am meisten hat das Einfluss, was die Eltern leben, was die Eltern den Kindern vorleben. Nicht so, wie der junge Mann oder wie der alte, ältere Mann schon gesagt hat, jetzt habe ich mich so bemüht, meinen Kindern das zu sagen, was sie machen sollen, und sie machen mir trotzdem alles nach. Wie es richtig wäre, aber sie machen mir alles nach. Oder? Kinder lernen durch Imitation und sie imitieren die Eltern. Sie imitieren sogar den Tonfall der Eltern. Sie imitieren alles. Dann brauchen sie Hilfestellung in der praktischen Anwendung. Das braucht immer wieder Gespräch, etwas vorzeigen, je älter dann die Kinder werden. Aber man wächst mit den Kindern mit. Sprüche 22, Vers 6, übe den Knaben ein, seinem Wege angemessen. Er wird auch, wenn er älter wird, nicht davon abweichen. Also, das ist eine Tatsache. Wenn der Junge, das kleine Kind eingeübt wird, dass er Bibelverse auswendig lernt, dann wird er auch weiter Bibelverse auswendig lernen. Man behält es bei, und dass man singt zu Tisch oder nach dem Essen oder vor dem Essen oder was auch immer getan wird. Dass man stille Zeit macht, dass man das Bett macht, wenn man aufsteht. oder auch nicht. Ja. Üben, einüben, das ist es, oder? Einüben. Ja, wir hatten auch Probleme mit den Kindern. Es ist nicht so, glauben Sie nicht, dass meine Kinder Engel geworden sind. Unsere Kinder sind vier Kinder, sind adoptierte Kinder, und wir haben Riesenprobleme gehabt. Also vor allem mit der, die wir mit 10 Jahren adoptiert haben. Ich sage, aber das ändert nichts an dem, was die Schrift sagt. Es ist trotzdem richtig. Auch wenn wir Fehler gemacht haben, wir dürfen Buße tun, wir dürfen das dem Herrn hinlegen und wir dürfen ab heute es besser machen. Der Herr ist ein Gott, der vergibt und der uns weiterhilft. Heute werden die Kinder natürlich auch von anderen geprägt, von dem Zeitgeist, wie bei der Frau ja auch, die von dem Zeitgeist heute geprägt wird. Schule und Kindergarten, da wird ja von klein auf den Kindern heute schon beigebracht, dass sie überlegen sollen, ob sie schwul werden sollen oder nicht. Ist ja furchtbar. Gender Mainstreaming will den Kindern ausreden, dass es kein männlich und kein weiblich mehr gibt, dass sie nur noch ein Es sind. Und sich selber auswählen, ob sie männlich oder weiblich sein wollen, schrecklich. Das wird heute schon im Kindergarten vermittelt. Der Mangel an Autorität und an Unterordnung durch ein politisches Programm, das wird heute als böse verschrien, Autoritätsgläubigkeit und Unterordnung, vor allem an die Familie. Morgen möchte ich hier darüber ein bisschen noch was sagen. Eltern, die ihre Kinder als Partner behandeln, das ist schädlich. Da machen die Eltern große Fehler. Die Kinder sollten zum Gehorsam erzogen werden. Was ist Kindererziehung? Erstens, alles zum Wohl des Kindes. Hier sind wir einig mit dem Jugendamt, mit all diesen Sozialeinrichtungen. Alles zum Wohl des Kindes. Wissen Sie, wir haben viele Kinder gehabt vom Jugendamt. Bei uns waren immer wieder fremde Kinder im Haus. Zweimal ein ganzes Jahr lang verschiedene Kinder. Einmal hatten wir zwei Kinder, vier Monate. Wir hatten einen SOS-Platz zu Hause. Das war so ein SOS-Kinderplatz. Das heißt, wenn das Jugendamt den hatte, da riefen sie uns an, schickten uns die Kinder, und dann lebten die Kinder bei uns 4-5 Monate, bis sie dann wieder weggekommen sind. Da sind viele Kinder durchs Haus gegangen bei uns. Und da hieß es immer, alles zum Wohl des Kindes. Und waren wir voll einverstanden, alles zum Wohl des Kindes. Wir haben dann mit denen zusammengearbeitet unter diesem Motto. Ja? Nun, wir haben ihnen nicht gesagt, was wir unter Wohl verstehen. Dann hätten sie vielleicht manchmal uns das Kind nicht gegeben. Ja. Der Vater, ein Diener, und weil er ein Diener ist, erwirbt er sich Respekt von den Kindern. Und die Kinder lernen durch Imitationslernen, was es heißt, ein Diener zu sein. Das Beste, was man tun kann für die Kinder, ist ihre Mutter zu lieben als Vater. Ansonsten wird alles vergeblich, vergebliche Mühe. Voraussetzung für Erziehung ist, dass die Beziehung zu Gott intakt ist, dass die Beziehung zum Ehepartner intakt ist, und dann ist die Folge, dass die Beziehung zu den Kindern leichter, das ist dann das Dritte, dass sie dann intakt ist. Aber die Reihenfolge muss man einhalten, sonst geht's nicht. Zuerst mit Gott, dann mit dem Ehepartner und dann mit den Kindern. Es muss alles intakt sein und es wird intakt werden. Wenn die ersten zwei gut sind, kommt es mit den Kindern auch besser. Wir haben nicht alles in der Hand, habe ich schon gesagt, aber jedenfalls können wir dann ganz anders umgehen. Liebe und Harmonie prägt die Atmosphäre, aber es gibt Konsequenz. Das eine ist die Heiligkeit Gottes und das andere ist die Liebe Gottes. Diese zwei Pole des Charakters Gottes sollen unser Haus prägen. Die Kinder wissen sich geliebt und sie wissen, es gibt Konsequenzen. Sie wissen also, was Liebe ist und sie wissen, was Furcht ist. Wir lieben Gott und wir fürchten Gott. Das steht in der Bibel. Die Kinder Gottes sind die, die Gott lieben und die, die Gott fürchten. Und genauso ist es in der Familie. Die Kinder lieben die Eltern und manchmal fürchten sie sich, wenn sie genau wissen, jetzt kommt die Konsequenz. Das ist gesunde Furcht. Ja. Es ist gut, dass sie sich fürchten. Mama sagt, jetzt kommt gleich der Papa heim und jetzt dann kriegst du jetzt das, was wir dir versprochen haben. Ja. Dann heult er jetzt schon, aber es ist ein gesundes Heulen. Ja. Und dann kommt er, oder? Dann kommt er nach der Züchtigung, dann kommt er und will sich wieder versöhnen mit dem Papa. Und dann ist er lammfromm und setzt sich auf den Schoß und tut, obwohl nie was gewesen wäre. Und er merkt, der Papa hat mich immer noch lieb. Dann kommt es gut. Erziehung zweitens bedeutet vor allem Beziehung. Leben besteht aus Beziehungen. Und der Vater ist hier der Erste, der die Verantwortung hat, eine enge Beziehung zu seinem Haupt und zu seiner Frau zu pflegen. Und die Kinder merken das, dass sie geliebt sind. Hier ist eine echte Beziehung, Gemeinschaft. Und lassen sich dann formen. Kinder lassen sich gerne formen, vor allem die Kinder, die wissen, dass sie geliebt sind. Denn sie lieben ihre Eltern. Sie wissen, was sie von den Eltern bekommen. Sie bekommen ständig Liebe und das weckt bei ihnen eine Gegenliebe. Und dann lassen sie sich auch formen. Deshalb sollte man die Kinder nicht in fremde Hände geben. Die Kinder müssen im Haus bleiben, müssen bei uns bleiben, die müssen wir formen dürfen. Und nicht der Lehrer und nicht der Kindergärtner und so weiter. In der Schweiz müssen die Kinder pflichtgemäß ab 4 Jahren abgegeben werden an den Kindergarten. Das ist schrecklich. Wir haben durch einen Trick es gemacht, dass wir wenigstens ein Jahr herausgeschlagen haben. Und dann haben wir einige unserer Kinder noch zu Hause unterrichtet. Dann haben wir noch einige Jahre gewonnen. Es war gut so. Es waren die schönsten Jahre, wo wir unsere Kinder zu Hause unterrichtet haben. Nicht alle. Wir haben 2 zu Hause unterrichtet und 2 gingen in die Schule. Kinder wollen so denken wie die Eltern. Das ist ganz klar. Kinder imitieren die Eltern, sie wollen so denken, wollen so sein wie die Eltern und die Eltern wollen so sein wie Gott. Sie wollen so denken wie Gott, so handeln wie Gott und dann wird die Art Gottes weitergegeben. Das Kind lernt, die Eltern zu fürchten und weil es lernt, die Eltern zu fürchten, lernt es, Gott zu fürchten. Die Eltern sind Gott für das Kind. Das kleine Kind sagt, das redet so und das denkt so, die Eltern sind Gott, die sind als ein und alles für das Kind. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Eltern dem Kind, dem kleinen Kind, das so vorleben auch, wie Gott es möchte. Das fünfte Gebot gehört zu der Reihe, das fünfte Gebot in den 10 Geboten gehört zur ersten Gesetzestafel. Und die anderen fünf gehören erst zur zweiten. Es ist 5 plus 5. Und das fünfte Gebot heißt, du sollst deine Eltern ehren. Ja? Ehre Vater und Mutter. Wieso? Steht das in der ersten Tafel. Die erste Tafel ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst Gott, soll keine anderen Gott neben mir haben, sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Sabbattag heilig halten und du sollst die Eltern ehren. Die Eltern sind eingebaut zum Thema Beziehung senkrecht, vertikal, Beziehung zu Gott. Ja? Wieso? Weil für das Kind die Eltern Gott sind. Genau deshalb. Die anderen sind horizontal, die Gebote 6 bis 10 sind also die zwischenmenschlichen Gebote. Wenn die Kinder recht erzogen werden, also werden sie so denken, Gott ist Gott wie mein Vater und will das Beste für mich. Die Eltern sind Hirten der Herzen, hat jemand einmal ein Buch darüber geschrieben und es stimmt. Wenn man in der Bibel nachschaut, was ein Hirte tut, dann sieht man, das tun die Eltern. Er ist ein Führer, er ist ein Wächter, er ist ein Beschützer, er ist ein Versorger. Genau das tun die Eltern für die Kinder. Sie führen, sie wachen, sie schützen und versorgen. Liebevolle Autoritäten sind sie, die dann hinleiten zu dem Herrn Jesus Christus. Deshalb versuchen wir ihnen, den Herrn Jesus groß zu machen, das Wort Gottes lieb zu machen. Und sie lernen schon früh den Unterschied zwischen dem Königreich Gottes und der Welt. Schon von früh an wird den Kindern gezeigt, schau, hier ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesus Christus herrscht. Und wir halten uns zu unserem König Jesus Christus. Und die Leute draußen, die dort, die halten sich nicht an Jesus Christus. Und deshalb sind die anders. Dann weiß das Kind, aha, das ist ein Unterschied. Unser Junge hat dann immer gesagt, wenn er Leute gesehen hat, die geraucht haben, hat er gesagt, gell, die sind nicht Christen, die rauchen. Für ihn war das so ein Zeichen. Das, hoffentlich bleibt das so, dass die, ja. Der Unterschied wird schon klar gemacht, auch nicht wegen Rauchen, auch anderen Sachen. Kinder wissen, die Welt benimmt sich anders als wir. Und da sind sie schon, werden sie angewöhnt schon an die Regeln des Reiches Gottes und haben es dann leicht, sich für den Herrn Jesus zu entscheiden. Zusammen geistliche Erfahrungen machen, Gebetserhörungen machen. Es ist wichtig, dass die Kinder da das erleben. Meine Eltern beten. Unsere Alina, als sie aus Rumänien kam, war sie ja schon 10 Jahre alt, dann hat sie mich beobachtet, wie ich da mein Fahrrad geflickt hat und es wollte einfach nicht funktionieren, was ich da machen wollte. Ich habe das nicht hingekriegt und dann habe ich gebetet und sie hat mich beobachtet, habe ich gebetet und dann ist es gegangen. Und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt weiß ich, warum es funktioniert hat. Du hast gebetet. Sie hat miterlebt, wie ich eine Gebetserhörung erlebt habe. Das sind wichtige, schöne Erfahrungen für Kinder. Also das Innere, das Herz, bestimmt das Verhalten. Wichtig für das Kind ist es, dass es versteht, was habe ich falsch gemacht, wenn es mal etwas falsch gemacht hat, was war falsch und warum habe ich gesündigt. Warum? Was hat mich veranlasst, aus innen heraus das Böse zu tun? Warum habe ich jetzt geschlagen? Warum habe ich jetzt gelogen und so weiter? Man muss dem Kind beibringen, nicht nur, dass es einfach gehorsam wird, sondern den Kindern muss gezeigt werden, warum sie sündigen. Hier ist eine Kraft und der Herr Jesus will dich frei machen von dieser Kraft, die dich hinzieht zum Sündigen. Das Kind muss wissen, wie es innerlich verändert werden kann. Schon klar, von klein auf kann man das Kind auf diese Kraft hinweisen. Es geht nicht nur darum, dass sie gehorsame Kinder werden. Wir tun sie nicht einfach nur dressieren, sondern wir zeigen ihnen, du hast hier eine Tendenz. Es zieht dich hin zum Sündigen. Sagen Sie nicht schwarzes Herz, das ist falsch. Es ist kein schwarzes Herz. Das Herz ist das Denken in der Bibel. Und das Denken ist einfach, muss jetzt auf Gott ausgerichtet werden. Aber das Wichtige ist, es fehlt der Herr Jesus. Der ist nicht drinnen, der wohnt nicht. Und wenn der Herr Jesus nicht im Herzen wohnt, dann kann er nicht mein Denken verändern. Das geht nicht von selber. Und deshalb lernt das Kind jetzt, ich brauche den Herrn Jesus in meinem Leben. Dann kann ich gehorchen, dann geht's. Verhaltensänderung, die nicht auf Herzensänderung, Änderung des Inneren zurückgeht, ist nicht lobenswert. Verhaltensänderung muss auf die Änderung des Herzens zurückzuführen sein. Nicht einfach nur Dressur. Dann Anleitung zum Gehorsam. Jetzt möchte ich da etwas überspringen. Wichtig ist, dass die Kinder lernen zu gehorchen, bedingungslos zu gehorchen, aber es muss auch in der richtigen Weise weitergegeben werden. Der richtige Umgang. Die Eltern sind sich klar, das Kind ist im Bilde Gottes geschaffen und deshalb gehen wir respektvoll und freundlich mit dem Kind um, zeigen ihnen aber auch die Heiligkeit Gottes. Gott verlangt, dass ich dir jetzt eine Strafe gebe für dein Verhalten. Und wenn ich es nicht tue, dann wäre Gott nicht zufrieden. Das ist gegen seine Heiligkeit. Jetzt muss dem Kind gezeigt werden, du bist bedingungslos geliebt, aber gerade deshalb, weil wir dich lieben, müssen wir dich jetzt hier züchtigen. Also das Kind braucht eine verbale Unterweisung. Das ist in dem Buch der Sprüchen immer wieder. Züchtigung besteht aus verbaler Unterweisung und in manchen Fällen setzt es auch noch eine körperliche Strafe. Gott hat ja extra einen weichen Platz gemacht, dass da ohne großen Schaden etwas gemacht werden kann, sodass das Kind das nicht vergisst. Ja. Die Bibel nennt das Rücken. Die Bibel ist ja sehr interessant. Die Bibel sagt Rücken, aber es ist der verlängerte Rücken gemeint. Weil das ist man nennt das einen Euphemismus, eine Schönsprache. Man will ja nicht das Wort ein anderes Wort verwenden. Herzlichkeit, nicht Härte. Die Eltern erklären den Kindern genau, dass es Grenzen gibt. Und das Kind fragt nach Grenzen. Deshalb muss man ihm die Grenzen zeigen. Und die Regeln müssen dann überwacht werden. Das heißt, schau, da war die Regel und du hast sie übertreten, was muss ich jetzt tun? Und dann heult das Kind schon los, ja, das musst du mich und so weiter. Und dann wird dem Kind genau gesagt, was es jetzt setzt. Und dann kriegt es genau das, was versprochen ist und nicht mehr und nicht weniger. Und dann ist das Kind zufrieden und weiß es, aha, wenn ich die Grenze überschreite, dann setzt es diese Konsequenz. Man kann das dem Kind so erklären. Hier, Epheser 6, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Das Wichtige ist, Gott will uns den Gehorsam lernen, das Gehorchen lernen. Und wir sollen die Eltern ehren. Das ist gefordert. Und wenn wir das tun, dann wird es uns wohlgehen und es gibt Segen. Ja? Der Herr wird das segnen, wenn wir gehorchen und die Eltern ehren. Aber es gibt eine Gefahr, dass man aus diesem Kreis ausbricht durch Sünde und Ungehorsam. Und um da wieder zurückzukommen, braucht es Disziplinierung. Das versteht das Kind. Wir holen dich jetzt wieder zurück, damit du in dem Kreis, dort geht es dir gut in dem Kreis. Der Kreis heißt Gehorchen und Eltern ehren, dann hast du Wohlergehen und Segen. Kommst jetzt wieder zurück, du darfst nicht ausbrechen durch Ungehorsam. Jetzt helfe ich dir wieder zurückzukommen. Da drinnen geht es dir gut. Das verstehen die Kinder. Hier noch zum Schluss. Papa, darf ich rauchen? Sind jetzt ältere Kinder? Ja, du darfst. Du musst mir nur eine Reihe guter Argumente bringen, die dafür sprechen, dass ich auch anfange zu rauchen. Und wenn du gute Argumente hast, dann darfst du auch rauchen. Ja. Und die hat er natürlich nicht, aber dann wird gesprochen über das Rauchen. Oder? Und dann weiß er, aha, so und so. Wenn Kinder Einwände haben, kann man ihnen zeigen, wie man einen Einwand respektvoll äußert. Man kann ja auch, Kinder dürfen ja auch mal einen Einwand bringen, aber dann müssen sie in der richtigen Art und Weise tun. Kann man Daniel 1 als Beispiel bringen, wie das geht. Was ist unsere Aufgabe und unsere höchste Pflicht und unser Ziel? Die Kinder lernen, Gott zu ehren und ihm Freude zu machen. Und was, weißt du, was ist Gottes Ziel mit uns? Uns Freude zu geben. Und die haben wir, wenn wir uns nach Gott ausrichten. Zum Schluss, es gibt eine gute Hoffnung für uns. Das möchte ich mit dem Vers möchte ich schließen. 2. Petrus 1, Vers 3. Ein Vers für Eltern. Nein, 2. Petrus 1, 3. Dort heißt es, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was zum Leben und zur rechten Ehrfurcht, zur rechten Frömmigkeit dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur würdet, nachdem ihr der Verdorbenheit in der Welt entflohen waret, einer Verdorbenheit in Lust. Also Vers 3 ist hier der wichtige Vers. Gott hat uns alles gegeben, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was nötig ist, um ein gottesfürchtiger Vater und Mutter zu sein. Alles ist uns gegeben durch die Erkenntnis Gottes. Der Herr möge uns segnen dabei. Hier schließen wir. Morgen wollen wir dann uns Gedanken machen über die Funktion oder die Aufgabe und den Platz und die Bestimmung von Mann und Frau in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Sollen wir mit Gebet schließen? Ist gut, dann stehen wir dazu auf. Lieber Vater, wir wollen dir von Herzen danken. Du hast uns sehr viel gesagt in der Bibel und es steht noch viel mehr drinnen, als wir jetzt gelesen haben. Wir haben so schnell überflogen einige Prinzipien über dieses Thema Ehe und die verschiedenen Bereiche der Ehe, wo es auch Konflikte geben kann. Wir bitten dich, Vater, dass du uns Gnade schenkst, das anzuwenden. Und dort, Herr, wo wir schon einen Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, bitten wir, dass du uns hilfst, auch mir, die Sachen, die ich noch gut machen kann, zu bereinigen und uns neu auszurichten nach dem, was dein Wort sagt. Danke, dass du ein Gott der Vergebung bist, an dem wir uns wenden dürfen, mit unserer ganzen Schuld. Und du bist der Gott der Erneuerung, du bist der Gott des Friedens, du bist der Gott, der Heilung möchte, in jedem Falle. Und ich danke dir, dass es für dich keinen hoffnungsvollen Fall gibt. Ich danke dir von Herzen, lieber Vater, dass du uns ermutigst, diesen Weg zu gehen mit Gott. Hilf uns, dass wir uns nach der Weisung Gottes ausrichten. Dann wird uns das Licht der Erkenntnis scheinen, wie du sagst in Jesaja 8. Bitte hilf mir und uns allen, dass wir ein Licht sein dürfen in dieser Welt. Amen.